Hallo liebe Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich freue mich heute gleich irgendwie dreifach, dazu kommen wir aber gleich noch. Freude Nummer 1, ich habe wieder vollständig meine Gäste im Studio und ich begrüße zudem noch Annemarie aus der Redaktion, endlich mal wieder hier im Büro. Hallo Annemarie.
Ja, hallo Sebastian, es hat lange gedauert, bis ich wieder im Podcast bin, aber auch bis ich wieder überhaupt im Büro bin.
Das Büro ist noch ein bisschen verwaist, aber es ist schön, dass ab und zu mal wieder ein paar Leute auftauchen.
Genau, frisch aus dem Homeoffice heute mal wieder live im Büro vor Ort.
Sehr gut. Und zu meiner Rechten Christoph Petersen. Hallo Christoph.
Genau, wie wir letzte Woche von unserem CEO erfahren haben, sind wir jetzt dieses Jahr genau eine Woche mehr im Homeoffice gewesen als tatsächlich im Büro. Es war eine sehr erschreckende Mitteilung, aber schön, dass wir uns jetzt zumindest jede Woche mal für eine Stunde oder so sehen kurz.
Das bezieht sich nicht auf mich, weil ich war genau nur 3 Tage im Homeoffice. Dann habe ich gemerkt, okay, es geht einfach nicht zu Video produzieren und alles Mögliche. Muss ich denn doch im Büro sein? Aber wenn keiner im Büro ist, dann kann ich ja auch im Büro sein. Also von daher. Freude Nummer 2. Ich habe es ja schon angekündigt. Wir sind jetzt so weit, dass wir exklusiven Content für euch produzieren da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben nämlich einen Steady-Account, für alle, die nicht so ganz wissen, was das ist. Das ist so ähnlich wie Patreon. Ihr bezahlt da quasi monatlich einen bestimmten Beitrag und bekommt exklusiven Content. Die Seite, ich nenne es jetzt hier einmal, ich packe es in die Beschreibung, weil es ist einfach zu kompliziert. www.steadyhq.com/de/filmstarts-premium. So, ich wiederhole das nicht nochmal, wir packen das einfach unten in die Liste. Christoph, willst du vielleicht einmal kurz sagen, was die Leute so alles von uns kriegen, wenn sie dann Mitglieder auf Steady werden?
Genau, also es ist so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt einmal ein extra Videoformat, da kannst du gleich was dazu sagen. Ich erzähle jetzt mal was für den Podcast. Denn wir haben uns überlegt, also wir wollen euch wöchentlich jetzt 2 statt 1 Podcast geben. Aber jetzt Leinwandliebe Podcast, es gibt ja nebenbei noch meinen Games-Podcast ab und zu, der bei uns im Feed mitläuft. Der wird dort auch bleiben, der wird nicht zu Premium wechseln. Und wir wollen euch einen extra Podcast liefern und da sind wir jetzt so ein bisschen, sind da relativ flexibel und werden uns überlegen, was euch gefällt und was euch nicht gefällt und uns versuchen da ganz nach euch zu richten, was ihr cool findet. Aber wir sind jetzt erstmal nach den Mails gegangen, die wir so in den letzten Wochen und Monaten bekommen haben, zur normalen Leinwandliebe, zu den normalen Leinwandbefolgen. Und da war so der Tenor, ihr würdet eigentlich ganz gerne, dass wir mehr mal so über, ich nenne das mal zufällige Filme, quatschen mal über Klassiker oder Geheimtipps und Filme, die uns vielleicht auch persönlich was bedeuten und einfach mal so über Filme quatschen. Und das ist immer in den Hauptfolgen ganz schön schwierig, weil wenn man sich da jetzt einen abseitigen Film aus den von früher mal irgendwo aus einem früheren Jahrzehnt aussucht, dann interessiert das vielleicht eine kleine Gruppe, aber es ist dann schwierig, dann nicht die Masse zu verlieren. Und deswegen haben wir gesagt, da sind jetzt diese extra Folgen genau das Richtige. Und wir haben uns jetzt für den Start 2 Formate ausgedacht, mit denen wir loslegen und das werden wir da stetig weiterentwickeln. Das erste Format ist einfach, was guckst du gerade? Da wird Sebastian sich jeweils einen Redakteur von uns einladen und ihn fragen, was guckst du denn gerade so? Und dann berichten wir davon, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, an merkwürdigen Filmen, Serien, an Neuentdeckungen oder abseitigen Kram. Und wenn Sebastian das interessant findet, dann darf er nachfragen und dann unterhält man sich über den Film. Und wenn Sebastian sagt, nö, das ist eigentlich ziemlich langweilig, dann darf er auch mitten im Satz dazwischen grätschen und sagen, und was guckst du noch so? Und dann müssen wir die Schnauze halten, dürfen über den Film nicht weiterreden, sondern müssen zum nächsten kommen. Und das zweite Format, ich nenne das mal, wir haben noch keinen genauen Titel, aber ich nenne das mal das Format der gebrochenen Herzen. Denn da geht's darum, dass ich immer 2 Redakteure miteinander paare von uns und die müssen dann jeweils den Lieblingsfilm des anderen gucken. Und so als Filmredakteur hat man vielleicht auch nicht nur so diese total Mainstream-Filme, die jeder kennt, sondern das sind teilweise auch Entdeckungen. Und dann darf man nicht vorher drüber reden, sondern erst, wenn man hier im Studio sitzt oder beziehungsweise die von uns, die noch von zu Hause ausnehmen, dann bei sich im Homeoffice. Aber dann bibbert man natürlich ganz schön, weil so ein Lieblingsfilm, wenn man in unserem Beruf, das ist schon was nah an einem Herzen ist, ne? Und wenn man dann da sitzt und jemandem das gegeben hat, dann ist das so, als ob man dem sein Baby zeigt und der sagt, der sieht aber scheiße aus. Also die erste Folge ist schon aufgenommen, in der bin ich nicht drin, aber ich weiß schon, die waren alle nicht, also okay. Da gab es nicht nur Friede, Freude, Eitelkeit, also da ging schon ein bisschen zur Sache, deswegen, ich finde es spannend.
Ja, das klingt doch gut. Ja, genau. Das ist das, worüber Christoph jetzt gesprochen hat, ist das 5-Euro-Programm. Also für 5 Euro im Monat bekommt ihr diese 4 zusätzlichen Podcasts zu Leinwandliebe und noch ein Video von mir. Das ist jetzt in diesem Fall, habe ich ein Video gemacht, erstmal zu 5 meiner Lieblingsfilme. Es sind nicht meine 5 Lieblingsfilme, aber zu 5 meiner Lieblingsfilme. Und im weiteren Verlauf wollen wir uns da auch einfach so ein bisschen auf euch verlassen, dass so alle Mitglieder können natürlich auch kommentieren und Vorschläge machen, welche Themen wir da im nächsten Video irgendwie behandeln sollen. Deswegen, ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da auf Steady ein bisschen unterstützt in diesen nicht ganz so einfachen Zeiten. Und ja, so, genug gequasselt, kommen wir zu Freude Nummer 3. So, und dann habe ich meine 3 Freuden hier auch an diesem Tag durch. Es steht die Kinoöffnung wieder an. Also zumindest in einigen Bundesländern hat es ja schon irgendwie angefangen. Einige warten noch so ein bisschen. Jetzt mal so die Frage hier in den Raum. Seid ihr schon heiß darauf, wieder ins Kino zu gehen?
Ja, absolut. Also Kinoöffnung steht an, ist gut. Ich war völlig entsetzt, als ich gesehen habe, dass es in Berlin, wo wir sitzen, der 30. Juni erst sein wird. Und wir sind somit dann das letzte Bundesland, das die Kinos aufmacht. Also ab jetzt geht zwar schon Open-Air-Kino, aber eben Kinoseele erst ab 30. Juni. Und das ist noch so lange hin und ich kann es wirklich kaum erwarten. Also ich will auf jeden Fall wieder ins Kino.
Christoph, dich muss ich glaube ich nicht fragen, oder? Du bist doch schon auf einen Zug, ne?
Ich ziehe da ein, ja. Und ich habe eine Woche frei und dann gucke ich jede einzelne Vorstellung, egal was ist. Ich habe jetzt schon, ich bin ja überhaupt kein Open-Air-Kinogänger, ne? Also ich gehe gerne im Park und trinke dann Wein oder ein Bier. Aber Filme gucken muss ich da nicht, weil wenn ich Filme gucke, dann sollte das bitte dann auch technisch super sein. Jetzt habe ich mir eine Karte bestellt für mein Open-Air um die Ecke. Für das Geheimnis der Bäume, weil das der einzige Film ist, den die zeigen, den ich noch nicht gesehen habe. Und hätte ich auch sonst nie geguckt, aber das muss jetzt sein. Alter, das geht gar nicht da. Und dann ist das ja, das Problem ist, es ist ja alles noch nicht so klar. Also das mit Berlin zum Beispiel ist ja so, wir sind jetzt die Letzten, die auch Indoor-Kinos wieder erlauben werden. Wenn nicht zwischendurch wieder das kommt. Letzte Woche hatten wir ja schon rote Ampel hier in Berlin. Ja. Muss man mal sehen. Aber selbst wenn Berlin das vorher erlaubt hätte, die großen Kinoketten und auch die große Berliner Indie-Kinokette oder Arthouse-Kinokette, die haben alle angekündigt, dass selbst wenn vorher aufgemacht werden darf, sie erst im Juli anfangen. Weil die brauchen halt alle noch Konzepte. Ich glaube, die Hauptsache von den deutschen Kinobetreibern, die Hauptsorge, die die gerade haben, ist, die versuchen diese 1,5-Meter-Regel auf 1 Meter runterzukriegen. Weil dieser, wenn sie das schaffen, dann können sie irgendwie wirtschaften. Weil jetzt führt das momentan dazu, dass du quasi für jeden, den du hinsetzt, immer für so ein Zweierpaar, musst du, glaube ich, 12 Plätze freilassen oder so, nämlich einmal ganz drumherum. Und wenn die auf 1 Meter runterkommen, dann dürfen sie zumindest so mit Schachmuster in jeder zweiten Reihe quasi so über Kreuz setzen und müssen nicht immer eine komplette Reihe zwischen 2 Leuten freilassen. Und dann wäre das wohl machbar. Aber das wird sich halt alles zeigen, wie Kino in Zukunft funktioniert, ne?
Ja. Ich bin ja ganz fasziniert. Ein Kumpel von mir hatte mir jetzt am Wochenende ganz aufgeregt was geschickt. Hier in Berlin im Olympiastadion gibt es jetzt ein Autokino. Und ich meine, ich war noch nie im Autokino. Und die Vorstellung, mit meinem Auto ins Olympiastadion reinzukommen und mir da einen Film anzugucken, finde ich eigentlich schon ein bisschen geil, dass ich sage, okay, komm, ich fahre mal hin, weil ich meine, die im Moment zeigen sie ja viel noch so das, was halt vor Corona irgendwie reingekommen ist. Känguru-Chroniken, glaube ich, ist immer noch irgendwie gerade viel im Programm. Aber in dem Autokino, sie zeigen unter anderem auch, und das fand ich ja so toll, sie zeigen Zurück in die Zukunft und Jurassic Park. Und Jurassic Park in einem Auto zu gucken, ist, glaube ich, schon irgendwie ein bisschen cool. Ich frage mich nur immer, mit mehr als 2 Leuten kannst du ja da auch nicht hingehen. Weil ich möchte im Autokino.
Ich wollte gerade sagen, zu wie viel seid ihr?
Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Also in Amerika habe ich das jetzt von vielen Leuten gehört. Also in Amerika heißt ja Autokino nicht zwingend, dass du da hinfährst und dann auf den beiden Frontsitzen sitzt und dann dazu guckst. Sobald in der Regel fahren die zum Beispiel rückwärts rein und setzen sich in ihren Kofferraum oder so. Oder sie bringen Gartenstühle mit und setzen sich neben das Auto. So macht man das ja eigentlich, zumindest wenn schönes Wetter ist. Ne? Wenn Regen ist, bist du halt
aber
im Auto.
Ja, aber
und das ist gerade halt in Amerika verboten.
Ja. Die das müssen darf halt man auch hier nicht. Also selbst Freunde von mir haben ein Cabrio, ja, sehr bonzig, ich weiß, aber die hatten gesagt, oh geil, wir fahren ins Autokino und mit offenem Verdeck und juhu. Nee, muss geschlossen sein, Fenster müssen geschlossen sein, also nix
ja,
da, Gartenstühle.
Du hörst ja auch den Ton dann über die eine bestimmte Radiofrequenz, die du dann ja in deinem Autoradio einstellst. Also ja, Autokino wird dann wahrscheinlich nur zu zweit sein oder so.
Ja gut, aber Radio, du kannst ja auch mit dem Handyradio hören und dann einfach Kopfhörer halt rein. Ja, also das ist heute technisch alles nicht mehr so schwierig.
Ja, gut. Einer der Filme, der vielleicht so den Anfang macht, so jetzt von neueren Filmen, die ins Kino kommen sollen, ist ein südkoreanischer Film namens Rettet den Zoo. Und ich will gleich mal sagen, ich finde diesen deutschen Titel echt furchtbar. Also ich finde, das klingt für mich so wie so TV-Nachmittagsfilm für Kinder. Und finde diesen Titel echt schlimm. Und dabei mag ich diesen Film so sehr, aber den Titel finde ich echt furchtbar. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ob mir ein besserer Titel einfällt, aber ich muss leider sagen, nein, vielleicht fällt mir im Laufe des Podcasts noch einer ein. Christoph, willst du vielleicht kurz sagen, worum es geht?
Ja, also erstmal, wie ich den Film entdeckt habe, auch für mich, weil das ist auch hat, glaube ich, auch damit zu tun, warum er jetzt ins Kino kommt. Das war nämlich bei der Filmwoche in München, im Januar. Und das ist so eine Messe, die ist eigentlich für Kinobetreiber. Und dort stellen halt in so kleinen Shows alle Verleiher ihr Line-up für das ganze Jahr vor und sagen, unsere Filme sind die besten. Und wenn ihr die zeigt, dann kommen Millionen von Zuschauern und so weiter. Mhm. Und Cape Light hatte da den Trailer gezeigt. Und zwar gar nicht unbedingt als hier, der Film kommt am so und so vielten und übrigens, wir haben das und das damit vor, sondern einfach nur so als, wir probieren das mal aus und gucken, wie die Kinobetreiber reagieren, weil die auch nicht so genau wussten, weil das ist ja schon ziemlich weird, der Trailer. Mhm. Und dann koreanische Komödien in Deutschland ist ja nun auch alles andere als ein Selbstgänger und sie wussten nicht so genau, was sie, das hat man da rausgehört, wie sie den Trailer beschrieben haben, sie wussten nicht so genau, was sie damit machen sollen und haben so ein bisschen, sollen wir das jetzt probieren, den ins Kino zu bringen oder nicht? Und ich glaube, da haben sie dann irgendwann gesagt, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt ist sowieso alles Risiko, dann gehen wir jetzt mit dem Film mal in die Vollen und sagen einfach mit, probieren wir es jetzt halt einfach. Und ich finde das super, ist mal eine Komödie aus einem anderen Land und ich habe sehr gut gelacht und jetzt immer im Kino wieder zusammen lachen und selbst wenn es mit ein bisschen Abstand ist, finde ich super. Also erstmal gut, dass er jetzt kommt, gefällt mir. Der Film ist eine südkoreanische Komödie von Jae Gon-Sun, das ist jetzt keiner der Regisseure, die man aus Südkorea unbedingt kennen muss. Und es geht darum, dass ein junger Anwalt, der möchte irgendwie da in seiner Firma aufsteigen, der bekommt, wird aber immer nur so mit Füßen getreten von den Chefs und so, muss so Assistentenjobs erledigen. Und der bekommt von seinem Chef die merkwürdige Aufgabe auf einmal, okay, du bist jetzt ab morgen Zoodirektor von diesem quasi insolventen Zoo und hast jetzt 3 Monate Zeit, den mal wieder auf Vordermann zu bringen. So, und als er da ankommt, werden gerade die letzten beiden Tiger weggeschafft, weil irgendwie Insolvenz, ne? Also die ganzen Gläubiger haben sich die Tiere da abgeholt, außer einem psychotischen Eisbär, den du aber nicht raus ins Gehege lassen kannst, weil der ist ein bisschen gaga. Und dann muss er halt feststellen, keine Tiere mehr da, ne? Wie macht man erfolgreich einen Zoo ohne Tiere? Dann sagt er, ja, kaufen wir halt neue, weil er ist so ein Business-Typ und so, also Probleme gibt's nicht, ne? Nur Lösungen, so bis alte Business-Schule. Und dann sagen die, ja, aber alleine die Genehmigungen würden halt irgendwie 3-4 Monate dauern bei den Behörden. Und dann hat er irgendwann nachts einen Geistesblitz, als er sich vor einem ausgestopften Tiger erschreckt, der da irgendwo rumsteht und sagt, wir machen jetzt lebensechte Kostüme, in die wir unsere Zoowärter reinstecken und die laufen dann als Gorilla verkleidet in den Gegend rum und damit haben wir dann hoffentlich Erfolg.
Ja, klingt absolut gaga. Annemarie, wie fandest du den Film?
Also eben, weil er so gaga klingt und weil Christoph vorher auch schon den Trailer so abgefeiert hatte und gemeint hatte, der lustigste Trailer des Jahres und überhaupt, hatte ich mich sehr auf den Film gefreut und fand ihn dann auch tatsächlich sehr, sehr süß und sehr charmant. Aber, es war jetzt klar, jetzt kommt das dicke Aber, ich muss zugeben, ich habe mich ein wenig gelangweilt.
Wirklich?
Ja, Skandal. Ich wusste schon, ihr haut mich jetzt, weil ihr fandet den beide, glaube ich, sehr gut. Aber es war nicht so ganz meins.
Okay, aber in Bezug einfach auf die Story, auf die Charaktere oder einfach den Humor?
Genau, also ich fand den Humor fand ich eigentlich gut, aber davon hatte ich mir eben mehr erhofft. Also ich hatte mir gewünscht, dass es noch viel absurder ist und diese Idee mit den verkleideten Zoowärtern hatte sich für mich einfach zu schnell abgenutzt. Also da kam einfach wirklich, ich kann es nur Langeweile nennen, so leid es mir tut, aber es kam dann einfach ein bisschen Langeweile auf von der Geschichte her. Die Figuren waren absolut charmant. Es ist wirklich ein süßer Film. Aber na, die Unterhaltung fiel so mittelprächtig bei mir
aus. Bei den Zoowärtern im Kostüm muss ich dir tatsächlich so ein bisschen recht geben. Also ich hätte mir allein schon am Anfang so ein bisschen mehr gewünscht, dass wie so eine Rocky-Trainingsmontage irgendwie. Ich meine, sie ist so ein bisschen im Film da, wie sie halt so versuchen zu lernen, so okay, wie verhalte ich mich jetzt wie ein Tier? Aber da hätte ich mir tatsächlich noch ein paar mehr Gags einfach gewünscht, so auch in der Vorbereitung und dann auch in der Interaktion so mit den Zoowärtern, weil das fand ich, mit den Zoobesuchern, weil das fand ich zum Beispiel auch schön, dass so diese ganzen Zooleute den Zoo mal erleben aus der Sichtweise der Tiere, wenn dann da so kleine Kinder ständig brüllen und irgendwie mit Zeug nach denen werfen und sowas. Das fand ich echt cool. Und was ich halt auch ein bisschen schade fand, dass der Fokus halt sehr schnell von den, also wir haben ein Faultier, wir haben einen Löwen, wir haben eine merkwürdige Giraffe, wir haben den Eisbären und den Gorilla.
Genau.
Und der Fokus ging mir dann ein bisschen zu schnell nur auf diesen Eisbären und die anderen Tiere, beziehungsweise die anderen Werte waren halt irgendwie einfach so da. Da hätte ich mir einfach auch ein bisschen mehr gewünscht. Gerade der Gorilla wird ja auch von so einem leicht liebestollen Zoo-Mitarbeiter gespielt. Da hätte ich mir echt noch ein bisschen mehr von erhofft.
Ja, also das muss man schon sagen, der Trailer ist halt volle Kanne, ne?
Ja,
und
ja.
Der Film ist überraschenderweise viel weniger absurd, als man das bei der Story erwarten könnte. Also der erzählt die Geschichte in Anführungszeichen glaubhaft. Also ich weiß nicht, wie das euch ging, wenn ich da durchgelatscht wäre, ich bin jetzt auch jemand im Zoo, ich gehe eher spazieren und wenn das Tier, wenn ich vorbeikomme, nicht gerade was super Interessantes macht, dann bleibe ich da auch gar nicht erstehen. Das heißt, ich wäre wahrscheinlich wirklich drauf reingefallen.
Ja, ich weiß gar nicht, also ich bin schon als kleiner Junge mal ein sehr aufmerksamer Zoogänger gewesen und ich war, glaube ich, das letzte Mal letztes Jahr im Zoo und Ich guck schon, also zumindest so bei den Tieren, die mich interessieren, so, also gerade so, ich finde Affen toll, ich kann Affen stundenlang zugucken, und also bei sowas würde ich dann schon irgendwie ein bisschen mehr da sitzen, zum Beispiel die Tierärztin, die in diesem Film den Löwen spielen, die liegt ja den ganzen Tag nur rum und wenn gerade keiner kommt, dann kratzt sie sich irgendwie am nächsten Baum, weil das Fell irgendwie so juckt, also ich weiß nicht, ob ich drauf reingefallen wäre.
Weißt du? Mit dem Löwen ist ja das super Ding auch noch, das ist ja wie bei diesen Bildern, wo du vorbeilatscht und immer die Augen zu dir gucken. Nee. Und bei ihr ist es halt so, dass das Kostüm von vorne halt super echt aussieht und von der Seite scheiße. Und wenn die Leute um ihr Gehege rumgehen, dann muss sie immer so mitrutschen, dass sie die Leute immer von vorne anguckt. Und die Leute wollen unbedingt mal die Dinge von der Seite sehen und sie muss immer mit. Ja.
Also ich denke, mir wäre das schon aufgefallen. Ich gelte hier ja bei Filmstarts als die Tierexpertin.
Das wusste ich noch gar nicht.
Ja,
hallo Marie, wie kommt das denn?
Ach, das war natürlich, ich wurde dann gefragt, irgendwie möchtest du über diesen Film im Podcast reden von einem Kollegen? Und ich so, ja, ich werde wieder gefragt, weil es um Tiere geht. Ne? Ja, klar, ich bin hier einfach Tierexperte Annemarie. Und deswegen, ja, die sahen jetzt nicht allzu echt aus, außer das Faultier, das natürlich das Problem hatte, dass es viel zu groß ist für ein Faultier. Aber wie diese Wärterin da fantastisch am Ast rumhing, so lange, bis sie sich irgendwie nicht mehr halten konnte und, jetzt habe ich leider gespoilert, runterfällt. Aber also auch großartig, dieser Anwalt denkt auch erstmal, die haben
Chewbacca, ne?
Ja, da irgendwie angeschleppt toll, ja. Und dann wird ihm erstmal klar, ach, so sieht ein Faultier aus. Also das war großartig gemacht. Der Rest der Tiere, ja, muss man schon ein bisschen Fantasie mitbringen, um
ja, ich
das
weiß nicht, also der
zu
Film,
glauben.
Ja, der Film tut zumindest einiges dafür, dass er sagt, dass ja, das muss man jetzt nicht, also man muss natürlich über so einen gewissen Dispension of Suspelief, also das Ausblenden von Unwahrscheinlichkeiten im Film, rüberspringen, aber das ist, die Hürde ist deutlich, also es ist keine Gaga-Komödie in dem Sinne, es ist nicht völlig absurd. Und der Film geht auch darauf ein, indem er so ein reales YouTube-Video zeigt, also das in der Realität gedreht wurde, wo ein verkleideter Gorilla irgendwelche Menschen im Zoo angreift und die alle panisch fliehen. Und das Kostüm, was der in dem YouTube-Video benutzt, das sieht viel weniger echt aus als das, was sie im Film benutzen. Und es funktioniert trotzdem mit der ganz einfachen Begründung, du erwartest im Zoo keine falschen Tiere. Ja. Und wenn du damit gar nicht mit dieser Überlegung rangehst, ne, wenn du gehst in den Zoo, in ganz normalen Zoo, dann denkst du, die Tiere sind natürlich echt. Mhm. Wenn ich in Berliner Zoo gehe und da würden die irgendeins austauschen, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde da gar nicht auf die Idee kommen.
Das ist der Punkt, genau, man erwartet das eben nicht, ja. Und damit spielt der Film auch so ein bisschen. Und die Kostüme sind tatsächlich fantastisch. Also das stimmt, wenn die Viecher da einfach nur rumsitzen und rumliegen, sieht das schon sehr echt aus. Also die Bewegungen machen es dann natürlich, aber so.
Genau, und es gibt diesen Psycho-Eisbären, den sie nicht rauslassen, und der ist halt CGI. Der sieht viel weniger echt, also der echte Eisbär sieht viel weniger echt aus als der Stoffeisbär.
Genau.
Und was ich auch sagen muss, wir haben ja den Film jetzt im koreanischen Original mit Untertiteln geguckt, und da hatte ich so ein bisschen Angst vor, so, weil ich mir gedacht habe, okay, kommt denn so diese Komik auch rüber? Aber erstaunlicherweise ist dieser Film halt wirklich auch komisch, selbst wenn du jetzt, also wenn du ihn einfach nur so guckst, weil viel halt auch einfach so Situationskomik ist. Also zum Beispiel, was ich sehr toll fand, war, es kommt ja dann dieser die rechte Hand vom Chef des Anwalttypis kommt ja dann rum zur Inspektion, und dann führt der junge Anwalt ihn dann rum und zeigt ihm so die ganzen Tiere, und dann stehen sie bei der Giraffe, und der meint so, weil die Giraffe besteht nur aus dem langen Hals und dem Kopf und wurde halt irgendwie auf so eine Vorrichtung gestellt, die jemand manuell betätigen muss, damit der Kopf so nach vorne und nach hinten wippt. Und dann stehen sie vor dieser Giraffe und bewegt sich ja gar nicht. Und dann brüllt der junge Anwalt jetzt als neuer zu dir, oh, Giraffe, Giraffe, beweg dich mal. Und dann bewegt sie sich nach vorne, und dann bewegt sie sich aber total anormal wieder nach hinten. Und ja, das machen die so, das ist hier ganz normal. Und das fand ich, und wer dann auch irgendwie jedem Tier irgendwie so einen total dummen Namen gibt, wo er einfach nur hinten irgendwie ein OG mit ranführt oder so. Also da war ich echt erstaunt, so wie gut der Humor halt einfach, wie universell da einfach ist. So, ohne, musst du auch nicht mal unbedingt die Sprache jetzt verstehen. Du kannst, hast trotzdem immer noch sehr viel zu lachen, weil es einfach sehr viel ist, was so, wo das Humor so durchs Sehen einfach ist. Ne? Fandet ihr den Humor so?
Ja, ich habe gut gelacht. Es ist halt, ich muss Annemarie in der Hinsicht recht geben, dass der Film natürlich zu lang ist. Er braucht am Anfang auch ein bisschen, um in Schwung zu kommen. Er hat halt noch so eine schon starke sozialkritische Ebene mit dabei. Und da geht es nicht nur darum, wie mache ich Zoohaltung und Natur, sondern am Anfang spielen auch Gewerkschaften noch eine große Rolle, was jetzt mit der eigentlichen Story gar nichts zu tun hat. Das fand ich aber auch gut. Es gibt eine ganz fantastische Szene, wo so ein High-End-Business-Meeting gibt zwischen so einem Investor und diesem Superanwalt. Und diese Investorin, die ist, hat aber so ein, was weiß ich, die will halt Gutes tun. Und deswegen macht sie dieses Meeting in so einem China-Restaurant, in so einem Einkaufszentrum, also in so einem, was weiß ich, in so einem billigen China-Restaurant halt. Und sagt halt, ja, das mache ich wegen Bürgernähe, und man muss ja auch so. Und gleichzeitig hat sie dann ihre ganzen Bodyguards vor die Tür positioniert, die ganzen normalen Menschen, die da eigentlich nur in der Mittagspause essen wollen, alle wegschubst und nicht reinlässt. Weil das ist dann Bürgernähe, das fand ich schon sehr stark. Und von solchen Momenten gibt's halt viele. Ja. Ansonsten dramaturgisch ist das halt so eine klassische 80er Hollywood-Komödie, ne? Also irgendwie so ein Business-Typ kommt irgendwie aufs. Es ist ja in der Nähe von Seoul, ne? Und das ist also nicht wirklich auf dem Land, aber in so einem Vorort oder in so einer Kleinstadt in der Nähe. Und dann lernt er halt, was wirklich wichtig ist, ne? Nicht nur das Geld, sondern die Tiere und die Menschen.
Der klassische Speichellecker, der dann halt irgendwann zum richtigen Menschen wird, ne?
Ja, das hast du dann sowas wie Doc Hollywood oder so. Solche Komödien sind das, ne? Die dann irgendwie aufs Land kommen und dann nochmal neu lernen, was wirklich zählt.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich war auch sehr überrascht. Also als es dann plötzlich hieß irgendwie, oh, wir machen jetzt den Film, dachte ich so, okay, rettet den Zoo, das klingt jetzt echt merkwürdig. Ja, gibt es sonst noch irgendwie was, was euch besonders irgendwie an dem Film irgendwie aufgefallen ist, was euch bewegt hat, Annemarie, weil du ja so ein bisschen weniger euphorisch an diesen Film rangehst als wir. Ist da noch irgendwas für dich?
Nein, also ich muss sagen, es ist wirklich ein netter Film, und es ist wahrscheinlich auch genau der richtige Film, um jetzt irgendwie so langsam sich wieder an das Kino ranzutasten. Er wird mir wahrscheinlich jetzt nicht besonders lange im Gedächtnis bleiben, außer vielleicht gerade deswegen, weil es eben der erste Film ist, der jetzt wieder so im Kino startet. Aber ich würde sagen, so für den Sommer ist das doch wirklich nette Unterhaltung. Also
ja. Und ich bin ja auch mal gespannt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade Familien eine ganz wichtige Rolle spielen, ob das jetzt mit dem Anlaufen wieder klappt oder nicht. Für die ist das auf jeden Fall super. Also ich finde, da kann man ab, was weiß ich, ab 7, 8 Jahren kann man da schon rein.
Absolut, ja.
Und deswegen, ich glaube auch, der das ist jetzt so ein mittelgroßer Start. Mal sehen, in wie vielen Kinos der dann wirklich anlaufen kann. Und wir werden das dann sehen. Und dann der erste wirklich breite deutsche Kinostart Anfang Juli wird dann meine Freundin Conny, das Geheimnis um Kater Mau. Also so ein, das ist dann wirklich Vorschulkino. Und das finde ich aber auch nicht so dumm, dass man das jetzt trotzdem in den Sommerferien zeigt, weil die Leute müssen ja irgendwie mal wieder aus der Wohnung. Klar, so, und deswegen mal gucken, ob das hilft. Es wird ja alles so ein bisschen, auch nochmal zurück zur Kinoöffnung, es ist ja alles so ein bisschen Spieltheorie zwischen den Verleihern jetzt. Also das Problem ist halt, derjenige, der seinen Film jetzt zuerst rausbringt, der muss dann wahrscheinlich zumindest gewisse Einbußen hinnehmen. Mhm. Aber wenn jetzt natürlich alle Verleiher ihre Filme, also wenn keiner der Erste sein will, dann leiden alle drunter, weil dann geht's einfach nicht wieder los. Naja. Und dann ist jetzt halt Frage, wer ist da solidarisch, wer ist ein Arsch? raufen die sich irgendwie zusammen? Reden die überhaupt miteinander? Also ich werde da jetzt auch mal mit ein paar Verleihchefs die nächsten Tage mal reden, habe ich schon Interviews abgemacht und dann werde ich mal so gucken, was die da, wie die dazu stehen und wie die Branche da vielleicht zusammenhält oder auch nicht, wie das jetzt gelingen soll. Ne?
Ja, klingt ja ganz spannend, vor allem, weil man jetzt, wenn man so ins Kinoprogramm guckt, ja, wie gesagt, hauptsächlich so noch so vor Corona Filme irgendwie im Programm hat. Ne? Also im Moment habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, naja, sowas wie Rettet den Zoo kann man jetzt gut bringen, weil wie du ja vorhin schon meintest, es ist klar, es ist auch irgendwo ein Risiko, aber wann, wenn nicht jetzt? Weil wenn wir den Leuten quasi sagen, okay, es ist eine locker leichte Komödie, die kann man gut im Freiluftkino irgendwie gucken, hat man seinen Spaß bei und ist nach irgendwie, weiß ich nicht, anderthalb Stunden, zwei Stunden irgendwie wieder raus und dann ist fertig. Das ist vielleicht ja ganz gut. Und heute haut Christoph. Sonst ist es immer Yves, der die ganze Zeit gegen das Mikrofon. Heute ist es mal Christoph. Irgendeiner muss immer zappeln.
Also genau, ich denke, es ist auch jetzt genau die richtige Zeit für Experimente, sowohl für die Verleiher als auch eben für die Kinogänger. Also wer sich denkt so, ach nee, eine südkoreanische Komödie hätte ich mir jetzt nicht unbedingt angesehen normalerweise. Macht es doch einfach mal. Also
ja, eben, ne? Gerade
schaut doch mal was
Film,
anderes.
Ja. Das ist doch wirklich mal gleich nach Corona ein bisschen den Horizont erweitern. Weil ich meine, aus Südkorea haben wir sonst immer nur so am Fantasy-Filmfest irgendwelche krassen Thriller- oder Horrorfilme und jetzt ist auch tatsächlich, glaube ich, meine erste Komödie gewesen, die jetzt mal nicht irgendwie aus Hollywood oder aus Deutschland irgendwie kam und von daher fand ich, war das auch tatsächlich mal ein Erlebnis wert. Ich glaube, allein deswegen wird er mir auch schon sehr im Gedächtnis bleiben, weil tatsächlich meine erste südkoreanische Komödie.
Und für alle, wo die Kinos noch zu sind oder er nicht in der Nähe läuft, jedenfalls der Trailer ist Pflichtprogramm. Ja. Auch wenn man den Film nicht guckt, den Trailer muss man gucken.
Ich pack den mal auch hier bei uns in die Beschreibung und in die Shownotes, dann könnt ihr euch den da durchlesen. Ja, dann Christoph, zu deiner Wertung kommen wir gleich. Annemarie, was würdest du dem Film geben und was ist so dein abschließendes Fazit?
Also von mir bekommt er 2,5 Sterne. Und mein abschließendes Fazit ist, Familien sollten unbedingt reingehen. Da ist für groß und klein was dabei. Und auch wenn man sich nicht unbedingt danach groß irgendwie noch mit dem Film auseinandersetzt, hat man doch 2 nette Stunden im Kino verbracht.
Naja, ich gebe mehr, ne?
Das weiß ich, ja.
Also schon gute 3,5. Ne? Es ist ein bisschen klassisch im Aufbau und so. Und für meinen Geschmack, persönlichen Geschmack, hätte das alles noch ein bisschen absurder und ein bisschen mehr Gas geben können. Aber ich habe sehr gut gelacht. Ich fand das charmant, ich fand das süß. Diese Tiere waren super. Die Szene, wo das Faultier, also die Schauspielerin des Faultiers, da irgendwie als Kioskverkäuferin einen Nebenjob hat und dann übt, wie man ganz langsam bedient. Das war quasi die Realverfilmung von Zoomania. Ja. Das ist einfach köstlich und gute 3,5 Sterne.
Ja, da bin ich vollkommen bei den 3,5 würde ich, glaube ich, auch geben. Ich fand auch, er kommt so ein bisschen schwer in die Gänge, so diese ganze Sozialkritik, habe ich gedacht, okay, gucke ich jetzt gerade noch einen Film, wo es irgendwann um den Zoo geht oder nicht. Das hat mich so ein bisschen irritiert am Anfang, aber dann, wenn dann so dieser ganze Zoo-Kram losging, fand ich super. Klar, also es sind so alle Klischees irgendwie vorhanden, die man in so einer Komödie braucht. So, man weiß von Anfang an des Films, wie der Film ausgehen wird, aber es ist halt einfach locker leicht, die Charaktere. Annemarie, du hast ja auch schon gesagt, ich fand die Charaktere waren toll, sehr sympathisch und ja, von mir auch 3,5 Sterne. Und ja, damit, glaube ich, sind wir am Ende eines sehr flotten Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Das gibt mir aber nochmal die Zeit, euch auf unseren Steady-Account hinzuweisen. Und weil ihr es da draußen seid, lese ich nochmal diese wundervolle Webseite vor. Und zwar www.steadyhq.com/de/filmstarts-premium. Und ich habe das vorhin mit Christoph in der Vorbesprechung kurz abgesprochen und wir werden jetzt hier an dieser Stelle ein kleines Schmankerl exklusiv und jetzt noch kostenlos hier mit hinten ranpacken und wir werden so einen kleinen Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen Christoph und mir hier online stellen, weil Christoph hat irgendwie, glaube ich, wie kamst du rein mit 90 Filmen, die du irgendwie geguckt hast, wo ich schon dachte, okay, wir wollten diese Steady Podcast jetzt nicht 3 Stunden lang machen lassen.
90 Podcasts, die komplette Filmografie von Thomas Gottschalk, alle Eis am Stiel Filme, das wahnsinnigste Filmprojekt aller Zeiten, wo du mir wahrscheinlich zustimmen musst, dass es schon mit an der Spitze ist.
Das war tatsächlich sehr interessant, ja.
War recht unterhaltsam, das Gespräch.
Ja, und ich freue mich jetzt, weil nach dieser Aufzeichnung unterhalte ich mich über die Filme und Serien, die Annemarie so guckt. Ich hoffe, es sind nicht 90. Und
Nein, Spoiler, es sind nicht 90.
Sehr gut. Okay, ja, da habt ihr es. Wir freuen uns natürlich auch wie immer, wenn ihr uns bei Steady unterstützt. Und ja, ich bedanke mich erstmal bei meinen Gästen hier im Studio. Annemarie, vielen Dank, dass du den weiten Weg aus dem Homeoffice endlich mal wieder ins richtige Office gemacht hast.
Ja, es war mir eine Freude. Es war sehr schön mit euch.
Sehr cool. Christoph, dich sehe ich ja mittlerweile auch schon etwas öfter hier.
Und wir sehen uns nächste Woche schon wieder. Es wird alles ganz großartig, keine Sorge.
Ja, dann auch dir vielen Dank, dass du wieder hier warst. Und unser größter Dank gilt natürlich euch da draußen, die ihr Leinwandliebe hört, die ihr Leinwandliebe abonniert, die ihr kommentiert, Bewertungen gebt, wo auch immer ihr das hier hört. Lob, Kritik, Anmerkungen könnt ihr uns wie immer per E-Mail schicken an leinwandliebe@filmstarts.de. Wir lesen das, wir freuen uns da jedes Mal, wenn irgendwas in unserem Postfach landet und sagen, oh je, guck mal, jemand schreibt uns wieder etwas. Da könnt ihr Vorschläge bringen und was nicht alles. Also schreibt uns leinwandliebe@filmstarts.de. Ja, und damit verabschiede auch ich mich. Bleibt zu Hause, bleibt sicher oder mittlerweile könnt ihr auch schon wieder rausgehen, aber bleibt zumindest gesund. Machen wir es mal so, bleibt gesund. Wenn es Kino wieder aufmacht, geht auch gerne wieder ins Kino. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bevor ihr jetzt abschaltet oder euch den nächsten Podcast anhört oder was auch immer macht, bleibt noch kurz dran, denn jetzt kommt wie versprochen noch der kleine Auszug aus der ersten Steady-Podcast-Folge. Viel Spaß dabei. Dann, was guckst du noch?
Ja, ich muss mal gucken, was habe ich denn hier noch gesehen? Reden wir mal über, zwei Sachen, zu denen ich Kritiken geschrieben habe, innerhalb einer Woche, weil die passen sehr gut zusammen, weil es in beiden um Sachen geht, die man in seinen Körper steckt, die dort nicht hingehören. Und das ist zum einen, es waren beides, also von dem einen hatte ich gehört, dass er gut ist und beim anderen wusste ich überhaupt nicht und habe gedacht, das wird der letzte Scheiß und da war beides positive Überraschung für mich auf jeden Fall. Der erste Film ist A Swallow, ist ein amerikanischer Indie-Film, sogar mit einer ganz tollen Hauptdarstellerin, deren Namen mir natürlich auch nicht einfällt. Und der hat in den ersten Wochen von Corona ziemlich viel Twitter-Hype erzeugt, weil irgendwie so ein paar Kevin Smith zum Beispiel und noch ein paar andere Leute haben den entdeckt für sich und dann auf Twitter so eine Viewing-Herausforderung gestellt und haben den ganz viele geguckt. Und da geht es um so eine junge Frau, die hat so einen ganz reichen, perfekten Typen geheiratet und soll für den jetzt so die perfekte Hausfrau und Ehefrau da spielen in seinem neuen Luxusanwesen. Und ihre Art zu rebellieren ist halt, Dinge zu schlucken. Es gibt auch also am Anfang schluckt sie einfach nur mal eine Murmel.
Ja.
Und dann wird das und dann irgendwann Batterien und dann auch irgendwann scharfe Dinger. Und irgendwie so, das ist so ein bisschen so, weil wahrscheinlich psychologisch gesehen, weil sie das kontrollieren kann und irgendwie so aus ihrem Käfig ausbrechen kann, weil sie was Verbotenes tut oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gibt da tatsächlich einen Fachbegriff für diese Sucht. Weil sie kann das dann auch irgendwann nicht mehr kontrollieren. Das ist wie so eine Drogensucht, muss sie halt irgendwelche Gegenstände schlucken.
Ja.
Ziemlich super, vor allem, weil der Film in den letzten 20 Minuten noch mal eine ganz andere Richtung geht. Lest meine Kritik nach, die fand ich toll.
Ja, ich habe deine Kritik gelesen und sogar auch den Trailer gesehen und da dachte ich auch, okay, wow, das sieht schon auch ganz anders aus, als man es jetzt irgendwie so erwarten würde, weil ich auch im Vorfeld hatte ich die Kritik zu dem anderen Film, zu dem du jetzt wahrscheinlich kommst, gelesen und da war ich nicht so Fan, nicht so begeistert von, aber ich weiß nicht, gehst du auf?
Ja, also wie gesagt, also Swallow, das ist jetzt kein billiger Horrorfilm, das ist mehr so ein Indie-Drama, das aber unglaublich stylisch aussieht, also das ist schon ein Genre, ne? Weil man wartet natürlich immer so drauf, oh, was schuckt sie als nächstes und dann, ich habe auch, also ich hatte da jetzt nicht so große Probleme damit, aber ich habe das auf Twitter gelesen, viele Leute haben sich dann immer die Hände vor Augen gehalten, weil die nicht sehen konnten, wie sie sich irgendwas da im Mund steckt und runter. Ja genau, der andere Film ist dann, da geht es dann auf der anderen Seite rein, das ist Bad Boy. Und Bad Boy, das ist wieder einer dieser Filme, die ich jetzt vor allen Dingen deshalb erzähle, weil ich die Story einfach aufsagen möchte, weil die einfach unglaublich ist. Da hat sich die Kritik quasi von alleine geschrieben. Man muss nur sagen, was passiert und man hat schon ganz viel Lob dafür bekommen. Denn es geht tatsächlich um einen Typen, um so einen mittelalten Familienvater und der hat dann so eine Rektaluntersuchung und kommt dabei irgendwie auf den Geschmack. So, aber nicht, dass er jetzt irgendwie schwul wird oder so, sondern er kriegt halt den unglaublichen Drang quasi wie die andere, die immer schluckt, muss er sich jetzt Dinge in den Arsch schieben. So, das ist ja noch, das ist der normale Part des Films. Weil innerhalb der ersten 5 Minuten gehören zu diesen Dingen, die er sich in den Arsch schiebt, der Familienhund und ein Baby, das er im Park kidnappt. Das ist der Anfang des Films, ja. So, da kommen noch 100 Minuten oder 90 Minuten. Genau, dann gibt's einen dann versucht er sich umzubringen, weil er jetzt das Baby da getötet hat, indem er sich das in den Hintern geschoben hat. Und dann gibt's einen Zeitsprung für ein paar Jahre später. Und er ist jetzt offensichtlich, hat er das alles in den Griff bekommen, indem er jetzt zu den anonymen Alkoholikern geht und dann halt so über seine Sucht spricht, als wäre es Alkohol, ne? Kann man sich ja vorstellen, so. Und gleichzeitig trifft er aber bei den anonymen Alkoholikern, übernimmt er die Sponsorschaft von einem knallharten Detective mit Alkoholproblemen. Und dann wird er irgendwann rückfällig und der Detective ist ihm auf der Spur und man hat halt so diese.
Aber ist das, ich hab diese Kritik gelesen und gedacht, was für eine Scheiße. Dann habe ich mir den Trailer angeguckt und der Trailer sieht ja auch, das sieht recht trashig gedreht aus, wenn ich ehrlich bin. Zumindest vom Trailer her. So, ist es jetzt wirklich einfach nur so ein Film, der gemacht wurde, wo haben wir gesagt, okay, wir haben irgend so eine total absurde Schnapsidee, wir machen da jetzt einfach einen Film zu oder steckt da tatsächlich auch mehr dahinter?
Also ich fand, ich war, wie gesagt, super positiv überrascht, weil die ersten, was weiß ich, 75 Minuten oder so, also du siehst das ja nicht, wie er sich das Baby in den Arsch steckt, sondern es passiert einfach. So, und die ersten 75 Minuten, außer dass es diese merkwürdige Mordmethode gibt, funktioniert ja eigentlich wie so ein Hardboiled Serienkiller-Thriller mit der Konstellation, dass sich Killer und Detective persönlich kennen, ohne es zu wissen. Und dann ahnen die das so langsam und dann hast du so Psychospielchen, wo sie sich dann so beim Abendessen, also da wird der Detective zum Abendessen eingeladen zu dem Mörder und dann mit Ehefrau und Kind am Tisch und dann belauern die sich so gegenseitig und so. Und das funktioniert so als 70er Jahre Retro-Thriller, also der ist auch richtig in so einem Retro-Look gedreht. Ziemlich gut. Und gleichzeitig hast du im Hinterkopf die ganze Zeit, weil der Film ist auch jetzt nicht mega ernsthaft, aber der ist jetzt nicht absurd erzählt, sondern der erzählt das alles, als ob er es selber für bare Münze nimmt. Und wie so ein 70er Jahre Polizeithriller. Ja. So, und danach, und die letzten 20 Minuten sind dann, hatte ich gedacht, okay, jetzt kommt der Super Trash, aber der kam auch nicht. Also die letzten 20 Minuten gehen dann eher so in die Richtung von Michel Gondry und so, also in so Richtung von so surrealen Kunstkrams. Ja. Okay. Weil die spielen dann quasi in seinem Arsch. Und das ist dann mit so die Kulissen und so, wie das in seinem Arsch aussieht und so und wie die sich da.
Aber, also es ist, ist aber jetzt auch nicht irgendwie so Splatter-Scheiß oder irgendwie sowas. Also
es gibt eine Splatter-Szene, aber es ist dann nicht so. Aber es ist
okay.
Dann wirklich, okay. So, da wohnen dann halt quasi Leute in seinem Hintern und dann hast du halt quasi also so
wie, Höhlen. Wie bei South Park so ein bisschen, ne?
Mag sein.
Ja, okay.